SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchert. Willkommen. Wir linsen heute nach unten rechts auf dem Globus. Die Philippinen sind in diesem Herbst Gastland auf der Frankfurter Buchmesse und präsentieren schon jetzt erste Übersetzungen. Haben Sie schon einmal ein philippinisches Buch gelesen? Vielleicht eher nein, doch das kann sich ändern. Unser Lesehorizont kann sich dieses Jahr ordentlich verschieben. Zum Beispiel mit einer Graphic Novel über die Straßenkatzen von Manila, die stellen wir vor. Oder mit einem Roman über den Super-Taifun Haiyan, der die Philippinen im Jahr 2013 traf. Die Autorin Daryl Delgado ist heute in der Sendung zu Gast. Dies und noch viel mehr im Lesenswert Magazin. Die Musik macht der Jazz-Trompeter Thomas Siffling mit dem Club de Beluga. Zusammen haben sie ein New Jazz-Album eingespielt. Es heißt Ragbag. Katzen, sie sind gerade der große Renner in der sogenannten Healing Fiction, heilende Fiktion, also Romane mit heilender Wirkung, sagen zumindest die Verlage. Die Bücher kommen gut an, in so gut wie allen Buchhandlungen liegen sie stapelweise, manchmal sogar tischeweise. Meist spielen die Romane in kleinen Buchhandlungen, manchmal auch in kleinen Antiquariaten oder in kleinen Cafés, gelegentlich auch mal in kleinen Waschsalons. Und meist kommen sie aus Asien, aus Japan oder Korea. Da ist immer alles ganz hübsch und die Katzen sind es auch. Die Straßenkatzen von Manila allerdings, die sind ein anderes Kaliber. Fleckig und hungrig streichen sie durch den Moloch Manila geradezu heillos. Und erleben dabei so einiges. In der Graphic Novel von Archie Oklos, Silke Merten, stellt sie vor.
Straßenkatzen sind in philippinischen Großstädten quasi überall. Sie dürften also einen unverstellten Blick auf die Menschen haben. Auf gute wie schlechte Seiten ihres Zusammenlebens. Diesen Blick macht sich der Künstler Archie Oklos zunutze und 6 dieser Tiere zu Hauptfiguren in seinem Comicdebüt »Die Straßenkatzen von Manila«. Dabei erzählt er in 5 Episoden aus dem Alltag einer oder zweier Katzen, im Stil einer Sozialreportage, naturalistisch gezeichnet, in Grau, Schwarz und Weiß. In schnappschussartigen Porträts hält er ihre Suche nach Schutz oder Futter fest oder eine überraschende Begegnung mit Menschen. Oklos geht dabei ganz anders mit Bildern um als die meisten anderen Zeichner. Er platziert auf die rechte Buchseite jeweils ein ganzseitiges Bild. Auf der linken Seite stehen dazu 3 Schlagworte, die es illustrieren oder in einen bestimmten Kontext einbetten. Erst beim Umblättern kommt durch ein neues Bild und neue Schlagworte eine Entwicklung in Gang. Der Pirat von der Reifenwerkstatt in Episode 3 zum Beispiel ist ein kleiner Kater mit hartem Gesicht und nur einem Auge. Zu den Worten
Reifen, Luftzug, Ordnung
sehen wir ihn auf einem Traktorreifen thronen. Dann wird er zum Zeugen, wie ein Politiker in der Reifenwerkstatt ankommt. Ein grinsender Anzugträger mit bewaffneten Leibwächtern. 5-mal umblättern später und es heißt
kaltherzig, Befehlston, Streit.
Im Bild rechts dazu hat der Politiker beim Aufstehen seinen Stuhl und seine Aktentasche umgestoßen. Der Kater blickt auf Bündel von Geld, die herausquellen. So erzählt Oklos wie nebenbei von Korruption. Dass im selben Bild auch noch das Handy des Politikers zu Boden fällt, wird einige Seiten später wichtig. In einem der letzten Bilder der Episode sehen wir den kleinen Kater hinter einer Werkzeugkiste hocken und die Worte
Spielen, Krempel, Entdeckung
führen den Blick der Lesenden nach links unten, wo auch der Kater hinschielt, zum Boden, aufs klingelnde Handy. Wer in dem Moment anruft, soll nicht verraten werden. Nur so viel, dass der Anruf ins Leere geht, dürfte für den Politiker unangenehm werden. Archioklos Katzen führen uns hinein ins öffentliche Leben Manilas, in eine Shopping-Mall, zu einer Garküche oder an dem Busbahnhof. Neben all den Streunern tritt in einer Episode auch eine verwöhnte Hauskatze auf. Die Perspektive der Tiere konzentriert sich eher auf dem Boden. Die Menschen in den Bildern sehen wir also häufig ohne Kopf und stumm. Das lenkt den Blick auf ihr Handeln. So hält der Erzähler die Atmosphäre der Bedrohung durch stark bewaffnete Polizisten ebenso fest wie die Armut oder den Wohlstand. Dass Oklos Grau als beherrschenden Farbton gewählt hat, ist konsequent. Trübe wirken seine Bilder dadurch nicht, im Gegenteil. Die Bildmotive sind durch starke schwarze Konturen voneinander abgesetzt. Und immer wirken die Katzenporträts dynamisch, als hätte er sie mitten in der Bewegung festgehalten. Hier macht sich bemerkbar, dass Oklos als Street Artist arbeitet. Er ist gewohnt, in Einzelbilder an Häuserwänden das Maximum an Ausdruck zu packen. Diese Stärke ist gleichzeitig die Schwäche des Comics. Die Kurzgeschichten aus Manilas Straßenleben bleiben Schlaglichter. Weder über den Hintergrund der Katzen noch den der Menschen erfahren wir etwas. Ein Glück, dass Oklos im Nachwort Informationen zu den einzelnen Episoden liefert. Sonst würden europäische Lesende nicht verstehen, warum in der ersten Geschichte ein weinender Mann in einem Bus, dem sogenannten Jeepney, sitzt. Im Nachwort erfahren wir, weil die Regierung die billigen Jeepneys durch E-Busse ersetzen will, steht der Fahrer vor dem wirtschaftlichen Aus.
Denn die meisten von ihnen sind Einzelunternehmer. Sie kommen gerade so über die Runden und werden sich ein teures, neues Fahrzeug niemals leisten können, sodass sie am Ende der Übergangsphase ihren Lebensunterhalt verlieren werden. Daher auch das Plakat »No to Jeepney Face-Out«, das einer der Jeepney-Fahrer in die Höhe hält.
So wie hier würde man sich auch an anderer Stelle mehr Informationen über Manila und seine Menschen wünschen. Trotzdem, Oklos Momentaufnahmen aus den Philippinen von heute geben einen welthaltigen Einblick in ein uns wenig bekanntes Land. Das Urteil des Musikers Dong Abay lässt sich unterschreiben. Er fasst in seinem Vorwort, nach Oklos Methode der drei Schlagworte, seine Eindrücke des Comics zusammen. Sie erfassen perfekt, was der Zeichner mit seiner Arbeit anspricht.
Gehirn, Auge, Herz.
Die Straßenkatzen von Manila heißt Archie Oklos Graphic Novel. Die kurzen Texte hat Jan Carsten übersetzt. Erschienen ist das Buch bei Kulturbooks. Sie hörten eine Rezension von Silke Merten. November 2013 traf ein Taifun namens Haiyan auf die Philippinen. Mit Windgeschwindigkeiten von über 300 Kilometern pro Stunde war er einer der schlimmsten tropischen Wirbelstürme, die jemals registriert wurden. Eine der großteils zerstörten Städte war die Stadt Tacloban auf der Insel Leyte. Die Autorin Daryl Delgado wohnt heute in Quezon City, also im Großraum Manila, aber sie stammt aus Tacloban. Kurz nach dem Taifun reiste sie in ihre Heimatstadt und das tut auch die Hauptfigur Anne in ihrem Roman Überreste. Ich spreche gleich mit Daryl Delgado, hören wir zuerst aber von Annes Anflug auf Tacloban.
Ich beugte mich in meinem Sitz nach vorne, zwischen die beiden Piloten, und versuchte, Johnny Poussons Highway Supermart und andere Orte ausfindig zu machen, an denen ich als Kind oft gewesen war. Ich glaubte, die Spitze des neoklassizistischen Provincial Capital Building zu erkennen, das nach dem Krieg 1944 ganz kurz der Sitz der Commonwealth-Regierung unter Osmania gewesen war und ein beliebter Knutschtreffpunkt für ältere Cousinen und Cousins, die auf dem nahegelegenen UP Campus studierten. Ich meinte, den Spielplatz Plaza Libertad gegenüber dem Kapitol zu erkennen, mit etwas, das aussah wie die umgestürzten Statuen eines Monsterschneewittchens und einiger ihrer überdimensionierten Zwerge, bevor ich angewiesen wurde, mich wieder zurückzulehnen, als das USAF C-130 Hercules-Transportflugzeug eine weitere Kurve beschrieb, ehe es weiter sank, und bevor ich die Chance bekam, zu sehen, ob unser altes Haus in der Nähe des Flughafens dem Sturm standgehalten hatte. Auch egal. Es war ohnehin schwer, sich in dieser Landschaft zurechtzufinden. Und selbst wenn das Haus überlebt hatte, was dann? Es hatte vor langer Zeit aufgehört, unser Haus zu sein. Es hatte sogar aufgehört, überhaupt ein Haus zu sein. Malamrak, Masilaf. Weitere Wörter kamen mir in den Sinn. Ich zog meinen Stenoblock hervor und notierte sie eilig unter Do Not, während das Flugzeug endlich landete und zum Stillstand kam. Warai, für strahlend gleißend, schrieb ich. Keine Bäume, kein Schatten, wolkenlos. Ich machte mir eilig Notizen, während ich immer mehr sah. Die Bilder auf Stichpunkte herunterzubrechen, erschien mir als gute Methode, um mich auf meinen offiziellen Auftrag zu konzentrieren, half, den Anblick zu verstehen, der sich uns bot, als die wuchtige Tür des Flugzeugs heruntergeklappt wurde.
Eine kleine Passage aus Überreste, dem neuen Roman der philippinischen Autorin Daryl Delgado. Und sie ist bei mir im Studio. Guten Tag, Frau Delgado. Willkommen.
Hi, Katharina. Nice to be here. Thank you for inviting me.
Sie stammen aus Tacloban, leben heute in Quezon City und Sie sind selbst auch im November 2013 nach Tacloban geflogen. Was haben Sie dort erlebt?
At the time there were no flights. The airport was washed out and my husband and I, we organized a bus.
Damals gab es keine Flüge nach Tacloban, denn der Flughafen war weggespült. Mein Mann und ich, wir haben uns daher einen Bus gemietet, einen großen Bulli. Damit konnten wir über Land fahren und auch die Fähre nehmen. Wenn ich zurückdenke, dann denke ich sofort an den Schock, die Insel ohne jegliche Farbe zu erleben. Das erwähne ich auch in meinem Roman. Alles war braun, alles sah matschig und vergammelt aus. Und wir konnten schon etwas riechen, bevor wir das Autofenster öffneten. Denn in einem Fenster war ein kleiner Riss, da kam schon der Geruch herein. Wir sahen dann auch die Toten auf der Straße herumliegen. Wir sahen viel Zerstörung, entwurzelte Bäume. Ich erlebte ein totales Chaos, als ich nach dem Taifun nach Hause fuhr.
We're upside down and in a complete chaos. So that was what I saw when I first went back home after the typhoon.
Ja, die Philippinen werden immer schon von Wirbelstürmen getroffen. Diese werden aber aufgrund des Klimawandels immer stärker. Wie erleben Sie die Stürme der letzten Jahre?
Yes, because like you said, we are not strangers to storms and to hurricanes and other, you know, natural calamities. So even for
wie Sie schon sagten, wir sind an Stürme und Hurrikane gewöhnt, aber selbst für Menschen wie uns war dieser Taifun absolut beispiellos. Die Stürme sind übrigens nicht nur stärker geworden, sie werden auch immer häufiger, immer unvorhersehbarer und auch immer zerstörerischer. Sie wirken sich daher immer verheerender auch auf die Menschen aus.
More destructive. And the effect on people has also, I think,
sie erleben ja nicht nur körperlichen Schaden oder ökonomische Verluste, sondern werden durch heftige Stürme auch mental und emotional versehrt.
But also in terms of like the mental toll and emotional toll on people has also become devastating.
Naturkatastrophen kommen in deutschen Romanen eher selten vor. Also vielleicht gibt es mal einen Waldbrand, es gibt mal eine Schneelawine oder eine Überschwemmung. Wahrscheinlich einfach, weil das Wetter bei uns in Mitteleuropa relativ ausgeglichen ist. Doch durch den Klimawandel verändert sich das auch bei uns nach und nach. Kommen denn Taifune in der philippinischen Literatur häufig vor? Oder wie kamen Sie auf die Idee, genau darüber auch zu schreiben?
Ja, it's a good question. I think typhoons have always been featured in Philippine literature, in cinema, in songs, you know, in oral narratives, in folk literature.
Über Taifune wird in philippinischer Literatur viel erzählt, auch im Kino, in Songs und auch in den oralen Erzähltraditionen der verschiedenen Völker bei uns. Es ist einfach Teil unseres Kontextes. Aber es gab bisher vielleicht noch nicht so viele Erzählungen, die sich auf Naturkatastrophen konzentrieren. Auf den Klimawandel und auf Taifune als Problem. Und zwar als sehr zentrales Problem, das sich zugleich persönlich auswirkt, aber auch wirtschaftlich, politisch und sogar historisch.
Political and even historical. So I'm sure if you do a survey of Philippine literature, there are so many where.
Ich bin mir sicher, würden Sie die philippinische Literatur untersuchen, würden Sie viele Erzählungen finden, in denen Stürme den Kontext bilden, in dem die Figuren agieren. Ich denke also nicht, dass mein Roman einzigartig ist. Aber ich bin doch sehr dankbar dafür, welche Aufmerksamkeit das Buch bekommen hat. Und ich bin sehr froh, dass Leser bemerken, dass das Buch darüber nachdenkt, wie man über Taifune spricht und über die Natur ganz allgemein.
I'm glad that people are noticing that this book is trying to do something about how nature should be talked about or how typhoons should be talked about.
Ihre Ich-Erzählerin Anne, die recherchiert so, wie Journalisten recherchieren. Also in Tacloban geht sie zum Beispiel ins Pressezentrum, sie nimmt an einer Führung für Journalisten teil. Sie braucht da vor Ort auch einen Fahrer und sie macht sich Notizen und präsentiert im Buch auch ihre Interview-Mitschriften. Also ich konnte da sehr viel von meiner eigenen Arbeit drin erkennen und wiederentdecken. Warum war es Ihnen wichtig, auch journalistisches Erzählen in Ihren Roman einzubringen?
I think the most obvious answer is that I have that same background and it's easy for me to describe. So I made, you know, free use of the resources that were available to me.
Das hat natürlich damit zu tun, dass ich selbst den gleichen beruflichen Hintergrund habe. Ich kann das leicht beschreiben. Deshalb habe ich meine Erfahrungen großzügig in den Roman einfließen lassen. Außerdem mochte ich, dass die Figur der Anne komplex ist. Sie hat viele Probleme zugleich, als sie in Tacloban ankommt. Sie agiert da zum einen als Außenstehende, als Person, die Daten über die Auswirkungen des Taifuns sammelt für eine Dokumentation. Andererseits ist sie aber nicht wirklich eine Außenstehende, denn sie stammt ja aus Tacloban. Sie weiß einiges über die Stadt, wenn auch nicht alles. Sie kennt auch noch Leute vor Ort. Bald schon ergibt sich ein Interessenkonflikt, denn sie ist nicht nur als objektive Beobachterin da, sondern will auch etwas Privates herausfinden. Ich wollte in diesem Buch journalistische Arbeit genau beschreiben, denn ich wollte den Lesern gerne die vielen Facetten dieser Figur aufzeigen.
Because I wanted the readers to pay attention to the fact that there are these multiple dimensions to the character.
Ja, in Rückblenden erfahren wir auch etwas über Annes komplizierte Familiengeschichte. Sie telefoniert zwischendurch auch mal mit ihrer Schwester Alice und wir erfahren auch, dass sie auch nach Tacloban geflogen ist, um nach Manopatas Tochter zu suchen. Manopata, das ist ein Freund der Familie und niemand wusste, dass er eine Tochter hat und jetzt soll die tot sein. Was ich an Ihrem Roman so aufregend finde, ist, dass Sie also die Zerrissenheit der Realität in Tacloban zu einem ebenso, sag mal, zerrissenen, vielstimmigen und daher auch niemals so ganz eindeutigen Text machen, zu einem Text auch ohne Auflösungen. Was war für Sie persönlich der interessanteste Aspekt bei der Konstruktion dieses Romans?
The story is largely about chaos and it's largely about the lack of the loss of control.
Die Geschichte handelt größtenteils von Chaos und Kontrollverlust. Deshalb habe ich viele Dinge ganz bewusst offen gelassen. Außerdem wollte ich die Grenzen von journalistischer Recherche erkunden. Meine Hauptfigur Anne ist ja erstmal eine ziemliche Besserwisserin. Sie meint, sie kann so viel erreichen, ihr stehen so viele Mittel zur Verfügung. Aber im Laufe der Geschichte wird sie mit ihren Grenzen konfrontiert und sie sieht sich gezwungen, sich mit ihrer Familie, ihrer Familiengeschichte zu beschäftigen und auch über ihre Beziehungen zu verschiedenen Menschen nachzudenken. nachzudenken, was auch die Machtstrukturen einschließt, in denen sie selbst steckt. Ein Beispiel: Manupata ist ein Freund der Familie. Er ist eine Art Vaterfigur für sie. Er scheint zur Familie zu gehören, aber eigentlich ist er ein Angestellter der Familie. Wie Anne mit ihm umgeht und mit ihm spricht, das ist ein Mix aus Zuneigung, aber auch der Gewissheit, dass sie Kontrolle über ihn hat. Sie sagt ihm, was er tun soll. Sie erwartet, dass er sich nach ihr richtet. Aber als er das nicht tut, nämlich indem er sich entzieht, versteht sie das nicht. Als sie merkt, dass sie Manupata gar nicht richtig kennt, verwirrt sie das zutiefst.
That disturbs her so much because she has a hard time dealing with.
Anne hat da in Tacloban eine harte Zeit, denn sie wird konfrontiert mit ihren Privilegien, ihrer Klasse, aber auch mit Familientraumata.
But also maybe her traumas, you know, growing up in that kind of a family setup.
Tatsächlich begegnen einem das Thema Klassenunterschiede sehr häufig in philippinischen Romanen. Sie haben diesen Roman auf Englisch geschrieben, aber auch viele Worte und einzelne Sätze auf Waray eingebaut. Waray ist eine Sprache, die man auf der großen Insel Leyte und auch auf Samar spricht. Es ist auch Ihre Muttersprache. In der deutschen Übersetzung sind die Waray-Sätze so verblieben und die Übersetzung findet man hinten im Buch. Warum vor allem auf Englisch geschrieben und warum dann trotzdem auf jeder Seite ein paar Waray-Worte?
Yes, to my mind, when I was writing the book, I was writing a Waray book in English.
Ja, als ich das Buch schrieb, schrieb ich eigentlich ein Waray-Buch auf Englisch. Das heißt, ich wollte, dass die Figuren dachten und sprachen wie Waray-Sprecher. Ich wollte den Roman auch für meine Waray-Leute schreiben. Sie sollten sich und ihre Stimmen darin wiederfinden. Außerdem ist die Sprache an sich auch ein wichtiges Thema im Roman. Ich wollte in dieser Geschichte auch erkunden, wer hat hier eine Stimme? Wer bekommt eine Stimme? Wer hat das Recht, seine Geschichte zu erzählen? Ich wollte Polyphonie im Buch, die vielen Stimmen der philippinischen Inseln. Es gibt da ja so viele unterschiedliche Perspektiven, Sprachen und Stimmen. Indem ich sie stärkte, wollte ich auch das Monopol von Anns Bewusstsein brechen.
In the novel. And yeah, and I thought it was just fun. To expose people to different sounds.
Außerdem finde ich auch einfach, dass es Spaß macht, Leser ganz unterschiedliche Sounds und Sprachen erleben zu lassen. Es macht nichts, wenn man nur Englisch oder Deutsch versteht. Es gibt immer wieder Hinweise im Text, die die Waray-Sätze erklären. Man muss sie sich nicht übersetzen. Man kann sie einfach als Sound und Ausdrucksform der Figuren genießen.
You will actually not need to translate those lines and just accept them as sounds, as part of the character. So yeah, that was my intention.
Im Herbst treten die Philippinen als Gastland auf der Frankfurter Buchmesse auf. Und Sie waren jetzt schon hier, um Ihren Roman zu präsentieren. Also ich würde mal sagen, es ist eine der wichtigsten philippinischen Übersetzungen in diesem Frühjahr. Auffällig ist, dass unter den philippinischen Neuerscheinungen sehr viele Graphic Novels sind, auch Kurzgeschichten sind beliebt. Werden auf den Philippinen denn noch gerne Romane gelesen und zumal über so ein Unglück wie einen Taifun?
I think so. I think there is still a strong a readership.
Ja, ich denke schon. Da gibt es eine Leserschaft auf den Philippinen. Es stimmt, dass unsere Verlagslandschaft einige Probleme hat. Wir sind ja nun mal ein drittes Weltland. Das Budget ist immer begrenzt und darum gibt es immer einigen Streit. Trotzdem gibt es einen starken Willen, Kultur zu bewahren und Bücher zu unterstützen. Meine Kollegen im National Book Development Board oder in der Commission for Culture and the Arts leisten da wichtige Arbeit. Und ja, Filipinos lesen auch Geschichten, die von Nöten und Härten erzählen. Sie lesen nicht nur romantische, fröhliche und fantastische Geschichten.
So yes, the quick answer is that yes, there is a readership. And yes, I believe that people don't mind consuming novels or texts that depict hardship, that depict, you know, not just romantic and happy and fantastical stories. And I think it's important.
Ich finde es auch wichtig, dass es diese Vielfalt an Themen gibt und dass wir die auch promoten, denn wir sind ein sehr diverses Volk und sprechen viele Sprachen.
Which is a country of very diverse people with you know, so many languages.
Und dieser Roman heißt Überreste. Aus dem Englischen wurde er übersetzt von Gabriele Helfs. Erschienen ist er im Alfred Kröner Verlag. Mein Name ist Katharina Borchert und Sie hören SWR Kultur. Daryl Delgado, vielen Dank für das Gespräch.
Thank you, Katharina. It was nice to talk to you. Thank you.
Das Gespräch mit Daryl Delgado gibt es auf unserer Website übrigens auch nochmal komplett auf Englisch. Und jetzt hören wir hier Eartha Kitt. Sie singt auf Tagalog und auf Waray.
Waray, waray, hindi tatakas. Waray, waray, handan matodas. Waray, waray, bahal labukas. Waray, waray, manigas. I suppose you wonder what language this is. The language of the Philippine Islands called Tagalog. And it says, the women of Waray Waray have muscles like steel and we can fight any battle. But our kisses are as sweet as wine. Waray Waray, tawag sa akon, sa bakbakan, diri maburon, sa sinuman. Ay humahamon kahit ikaw ay maton. Lika sa ating paralaman, kaming palagit mapagbigay. Guniti baring waray, waray. Don't you think that's terribly expressive? What do you think it means? It means give me everything you've got, honey, and I can make you feel like a king. Lika sa ating paralaman, kaming palagid mapagbigay. Guniti baring waray waray, walang sindat kaninuman. Warang babaring waray waray. Siga, siga, kahit saan, kabahina ay lumalaban. Kabahina man ang haway. Waray, waray, siyan dyan di tatakas. Waray, waray, handan ng matodas. Waray, waray, bahala na bukas. Waray, waray, manigas. Lika sa ating paraloman, kaming palagit mapagbigay. Guniti baring waray waray, walang sindat kaninuman. Warang babaring waray waray, asiga siga kahit saan. Kabahina ay lumalaban, kabahina man ang haway. Waray waray, sandyan di tatakas. Waray waray, handan ng matodas. Waray waray, bahala na bukas. Waray waray, waray waray, waray. You fought that battle, I didn't. Manigas.
Waray Waray von Eartha Kitt, ein Song aus den 60ern. Letzte Woche habe ich ein Gespräch mit dem Autor Ilya Trojanow im Literaturhaus Stuttgart aufgenommen, für SWR Kultur. Es ging dabei um sein neues Buch, Das Buch der Macht, ein bulgarisches Langpoem darüber, wie man Macht erlangt und auch behält. Ilya Trojanow hat den Klassiker von 1897 neu erzählt und er hat ihn angereichert mit aktuellen Positionen zum Thema Macht. Sie finden die Aufzeichnung auf unserer Website. Als ich ihn vorab fragte, welches Buch ihm zuletzt besonders wichtig war, sagte er, das von Darren Allen. Hören Sie selbst.
Ich heiße Ilya Trojanow, bin Schriftsteller und Publizist. Meine Buchempfehlung ist von einem jungen Amerikaner namens Darren Allen, 33 Mythen des Systems, ein radikaler Leitfaden durch die Welt und uns selbst. Das Bemerkenswerte an diesem Buch ist, dass er Selbstverständlichkeiten in Frage stellt. Und das Typische in jedem politischen System ist, dass man die Rahmenbedingungen als gegeben erachtet. Und das gehört zum kritischen, aufgeklärten Denken dazu, gerade diese Selbstverständlichkeiten gelegentlich in Frage zu stellen. Und das sind unterschiedliche Stichworte, zum Beispiel Stichwort Müßiggang. Wieso erlauben wir in unserer Gesellschaft Müßiggang eigentlich nicht? Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, zwei der großen Heroen unserer Zivilisation, Jesus Christus und Buddha, wären heute verpönt, weil die haben ja nichts anderes getan, als unter einem Baum zu sitzen und zu meditieren oder herumzulaufen und zu predigen. Die würde man sofort zum Arbeitsamt schicken. Und solche Gedanken provoziert dieses anregende Buch.
Ilya Trojanow empfiehlt die 33 Mythen des Systems von Darren Allen. Eine Kritik des Kapitalismus in 33 Stichworten. Kleine Korrektur übrigens, Darren Allen ist Brite, nicht Amerikaner, was für diesen Lesetipp aber keinen Unterschied macht. Max Stadler hat das Buch aus dem Englischen übersetzt und es ist im Verlag Promedia erschienen. Wenn Barbie Markovic was schreibt, lugt die Panik immer ein bisschen um die Ecke oder auch ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Ob das auch schon in ihren ersten Büchern auf Serbisch so war, kann ich nicht prüfen. Aber seit sie auf Deutsch schreibt und längst auch in Wien lebt, ist das so. Auch als sie letztes Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse bekam, ging ihre Rede vor allem darum, dass jemand auf der Leipziger Buchmesse eine schreckliche Rede hält und darum aus der Literatur rausgeworfen wird. Deswegen ist es natürlich der Worst Case, wenn Barbie Markovic eine ganze Poetikvorlesung halten muss. Eine Salzburger Uni hatte sie eingeladen und sie hat zugesagt. 2 Jahre hatte sie Zeit und hat 2 Jahre nichts gemacht. Und am Ende blieben nur noch 13 Tage. Stehlen, Schimpfen, Spielen heißt das Buch, in dem Barbie Markovic erzählt, wie sie in größter Not eine Poetikvorlesung zusammenschustert. Ebert Falke hat das Buch mit großem Vergnügen gelesen.
Wenn ein Buch erst einmal vorliegt, ist von den Schwierigkeiten des Schreibens nicht mehr viel zu bemerken. Ganz anders im neuen Buch von Barbie Markovic. Da braut sich gleich im ersten Kapitel schon die dunkle Wolke des Zweifelns zusammen, ob das hier wohl gelingen kann. Es geht um den Auftrag, eine Poetikvorlesung zu verfassen, also über die eigene literarische Arbeit umfassend Auskunft zu geben. Barbie Markovic hat den Auftrag angenommen und sich ein humorvolles Konzept überlegt. Der Bericht über die Entstehung der Poetikvorlesung ist zugleich die Vorlesung selbst. Doch trotz dieses schönen Plans ist sie, wie immer beim Schreiben, hin- und hergerissen.
Diese Gemütsschwankungen zwischen Größe und Armseligkeit sind die Wellen, die mich immer durch das Schreiben und Leben tragen, sodass ich genug Momente der Hybris habe, um überhaupt etwas zu produzieren, aber nie vergesse, was für ein nichtiges Wesen ich eigentlich bin. Jetzt ist es zu spät abzusagen. Meine einzige Chance ist eine verrückte, eine unordentliche Vorlesung.
2 Jahre zuvor, als die Anfrage kam, war noch viel Luft für Aufschieberitis. Doch die Zeit ist vergangen und jetzt muss in 2 Wochen ein erstklassiger Vortrag in die Tasten gehämmert werden. Das ist ein Kraftakt voller panischer Selbstprüfungen, über dem bedrohlich die Frage schwebt, wird Barbie Markovic es schaffen, die bedeutsame Selbstauskunft rechtzeitig fertigzustellen? Sie wird, so viel sei verraten. Und darüber hat sie den Titel Stehlen, Schimpfen, Spielen gesetzt. Spannend bleibt es aber trotzdem, denn Barbie Markowitsch hat für ihre Vorlesung die Form des Countdown gewählt. Das heißt, im Herunterzählen der Arbeitstage von 13 bis 0 wächst der Text bis zur Vollendung. Dazu muss man wissen, solch eine Kontrastspannung zwischen Form und Inhalt gehört zu den charakteristischen Kunstgriffen der serbisch-österreichischen Autorin. Sie verhandelt in ihren Büchern stets harten Lebensstoff. Doch Plot, Figurenzeichnung und Dramaturgie sind zugleich durch Comics, Slapstick, Videospiele und andere Mediengenres inspiriert. In den Titeln ihrer Romane Superheldinnen und Mini-Horror klingt das schon an. Und bei der Suche nach Identifikationsfiguren für letzteres Romanprojekt kam Mickey Mouse ins Spiel.
Dort, wo in meinen Texten bisher ich war, frohlockten jetzt Mickey und Minnie. Und die Leserinnen entdeckten in ihnen sich selbst. Jetzt konnte ich über alles schreiben.
Was allerdings ein kleines Nachspiel hatte. Denn als Barbie Markowitsch 2024 für Mini-Horror den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt, gab Minnie eine zweifelhafte Figur ab, wie durch den Mund der Autorin zu erfahren ist. Schließlich ist auch das Scheitern in ihren Büchern ein zentrales Thema.
Minnie bekommt den Preis der Leipziger Buchmesse, aber sie hat keine Rede geschrieben. Alle schauen erwartungsvoll. Sie hoffen doch noch auf eine sehr gute Rede, die alle Probleme der Gegenwart lösen wird. Minis Rede ist ein schreckliches Debakel und sie wird sofort aus der Literatur rausgeworfen.
Zurück zur Poetikvorlesung. Durch die Form des Countdown kann die Leserschaft am schmerzensreichen Verfertigen des Vortrags unmittelbar teilhaben. Und, oh Wunder, am Ende ist alles Entscheidende über Stehlen, Schimpfen, Spielen gesagt. Gestohlen hat die Autorin, wie sie sich ironisch selbst beschuldigt, als sie sich für die Beschreibung des Belgrader Clublebens der Stileigenheiten von Thomas Bernhard bediente. Das Schimpfen bestimmt in ihrem Roman »Die verschissene Zeit« den Sound der brutalen Wortgefechte einer von den Jugoslawienkriegen verstörten Jugend. Und um Spielen ging es, als derselbe Roman von der Autorin in das Regelwerk eines Videospiels, das dem Buch beiliegt, umformatiert wurde. Trotz ihrer Vorliebe für Pop zieht Barbie Markowitsch zwischen E und U, zwischen klassischer und populärer Kultur, keine Grenze. Sie greift auf, was ihr für die literarische Selbstbehauptung brauchbar erscheint und erklärt kämpferisch:
Ich lasse mich nicht einschüchtern und mache hier, was ich will. Weil Literatur ein pauschaler Racheakt der kleinen, in die Ecke gedrängten Seelen ist. Die kleinsten sollen die größten sein.
Als der Tag Zero anbricht und der Vorlesungstext bereit ist zum Abschuss in die Öffentlichkeit, steht alles Wesentliche auf dem Papier. Trotzdem hat die Autorin ihre Zweifel nicht völlig überwunden.
Ich wollte eine kluge, ernste Poetikvorlesung. Ich wollte eine Poetikvorlesung schreiben, die so gut ausgeführt ist, dass man sich denkt, das ist keine Poetikvorlesung.
Die Bedenken von Barbie Markowitsch in Ehren. Aber tatsächlich hat doch alles prima geklappt. Mit dem spannenden Countdown, dem klugen Ernst, der durch Leichtigkeit glänzt, und mit der Poetikvorlesung, die so gut rüberkommt, als wäre sie gar keine.
Stehlen, Schimpfen, Spielen, kurzum Schreiben. Darum geht es in Barbie Markowitschs neuem Buch. Erschienen ist es bei Rowohlt. Sie hörten eine Rezension von Eberhard Falke.
Die Geschichte der Frauenbuchbewegung, damit beschäftigen wir uns jetzt, will heißen mit Frauenbuchverlagen und Frauenbuchläden, die seit Mitte der 1970er Jahre entstanden und die es teils auch heute noch gibt. Eine Folge der 68er-Bewegung. Ein sehr interessanter Teil der jüngeren deutschen, vor allem der westdeutschen Literaturgeschichte. Die Autorin und Publizistin Doris Hermanns hat ein Buch darüber geschrieben. Sand im patriarchalen Getriebe heißt es und sie ist jetzt bei mir im Studio. Guten Tag, Frau Hermanns.
Ja, guten Tag.
Ihr Buch erzählt von feministischen Buchläden und Verlagen, wie und wo und warum sie gegründet wurden und wie sie sich entwickelten. Es ist ein Lesebuch einerseits, aber auch ein Stück Geschichtsschreibung und auch ein Nachschlagewerk. Wurde die Geschichte der Frauenbuchbewegung denn noch nicht erzählt?
Nein, sie wurde auf gar keinen Fall erzählt, weil wer soll sie erzählt haben? Die Frauen, die in den Verlagen oder in den Buchläden arbeiten, haben da schlichtweg keine Zeit zu, weil die sind mit ihren Projekten ausgebucht. Das heißt, es braucht jemand, die einen gewissen Abstand hat und die vor allem die sich die Zeit dazu nehmen kann, um das alles zu recherchieren, weil das alles zu recherchieren ist eine große Arbeit gewesen.
Ja, eine Frau, die einen gewissen Abstand hat, die gleichzeitig aber auch ein bisschen mit drin ist in der Szene, ne, durch die Publizistik und auch das Antiquariat in den Niederlanden, das Frauenbuch-Antiquariat, das sie lange geführt haben. Aber vorab noch mal gefragt, warum braucht es überhaupt feministische Verlage und Buchläden? Gab es denn nicht eigentlich schon genug Geschichten von oder über Frauen oder gab es einfach nicht die richtigen?
Nein, es gab wenig Publikationen zu Frauen. Zu Frauenthemen gab es höchstens Bücher, wenn sie im Ausland schon ein Erfolg gewesen sind, dann wurden sie vielleicht mal übersetzt. Selbst Literatinnen, also Schriftstellerinnen, die Romane und so weiter geschrieben haben, wurden damals nicht besonders beachtet. Man lese das Buch über die Gruppe 47, was von Nicole Seifert geschrieben wurde, dann weiß man, dass es so war. Und wenn jede sich einfach mal überlegt, was sie in der Schule über Frauengeschichte gelernt hat oder an Literatur von Frauen gelesen hat, dann wird schnell klar, warum es sehr dringend notwendig war.
Ja, die 70er und die 80er Jahre, das war die Hochzeit der Frauenbuchverlage und der Frauenbuchläden. Gab es denn damals ein, zwei Bücher, die wir auch heute noch mal unbedingt lesen sollten, quasi mit neuen Augen?
Naja, es gibt unzählige Bücher, die wir heute noch lesen sollen. Ich merke es bei jüngeren Frauen, die haben das Bedürfnis danach, das auch zu lesen. Mir sind immer zwei Bücher sehr wichtig. Das ist eins von 1400, Anfang 15. Jahrhundert, jedenfalls Christine de Pizan, Buch von der Stadt der Frauen, was einfach die Geschichte von Frauen aufzeigt, dass es immer schon Frauen in der Geschichte gegeben hat, dass sie nicht irgendwann in den 80er Jahren vom Himmel gefallen sind. Und das andere ist natürlich Simone de Beauvoir, die man heute noch genauso lesen sollte, wie man sie damals gelesen hat. Also wir haben sie ja damals auch schon gelesen. Und es gibt natürlich aus den Frauenverlagen unzählige Bücher, die heute noch lohnenswert sind zu lesen. Ich habe deswegen auch in meinem Buch sehr viele Titel genannt, weil ich von jüngeren Frauen weiß, die Interesse haben, was zu lesen, aber überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Weil wenn niemand die Geschichte aufschreibt, haben die auch keine Titel und wissen nicht, wo sie anfangen sollen.
Die Bücher, die Sie jetzt genannt haben, sind quasi aber älter, also 15. Mhm. Jahrhundert, sagten Sie, Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht, das glaube ich 1951.
59. Ja, ich glaube 51 auf
oder
Deutsch.
Oder auf Deutsch 1951 erschienen. Ja. Auf jeden Fall in der Zeit erschienen, die wurden damals im Grunde wiederentdeckt oder?
Nicht wiederentdeckt, Simone de Beauvoir war ab 1951 lieferbar in Deutschland. Christine de Pizan ist erst in den 80er Jahren übersetzt worden, im Hollander Frauenverlag. Rausgekommen und jetzt gerade kürzlich vor 2 Jahren oder so nochmal neu aufgelegt worden. Ja, das sind historische Werke, aber man sollte sich darüber im Klaren sein, dass Frauenunterdrückung einfach zeitlos ist. Dass es immer Frauen gegeben hat, die sich dagegen aufgelehnt haben und die was dagegen gemacht haben. Und was das Neue an der Frauenbewegung war, war eben, dass Frauen sich zusammengetan haben und nicht mehr sich damit haben abfertigen lassen, das ist ein persönliches Problem, sondern gesehen haben, wenn sie mit anderen Frauen gesprochen haben, dass das ein strukturelles Problem war. Gewalt gegen Frauen zum Beispiel, was in den 70er, 80er Jahren ein großes Thema war, wo die Frauenhäuser entstanden sind, wo die Frauennotrufe entstanden sind, wo überhaupt erstmal im breiteren Raum angefangen ist, sexuelle Gewalt gegen Kinder zum Beispiel zu thematisieren. Das sind alles Themen aus der Anfangszeit der Frauenbewegung, wo vorher, das wurde unter den Tisch gekehrt. Das wurde so, ja, das sind Einzelfälle, da redet man nicht drüber. Und wir wissen inzwischen, dass es anders ist.
Ein großes Verdienst der zweiten feministischen Bewegung, ne? Nach der ersten im 19. Jahrhundert. Die zweite kam dann in den, ja, mit der 68er Bewegung, also vor allen Dingen in den 70er Jahren auf 70er, 80er Jahre. Die weltweit ersten feministischen Verlage und Buchhandlungen wurden ab 1969, schreiben Sie, in den USA gegründet. Und in Deutschland zog man bald nach. 1974 wurde die Frauenoffensive in München gegründet. Das war der erste feministische Frauenverlag bei uns. In München entstand dann ein Jahr später mit Lillemors auch der erste deutsche Frauenbuchladen. Warum war gerade München in Deutschland so progressiv?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es Anfang des Jahrhunderts auch München war. Dass München damals schon eine sehr progressive Stadt war. In der ersten Frauenbewegung auch schon. Ja, aber was der konkrete Hintergrund ist, ich weiß nicht so viel von München. Da bin ich nicht so vertraut mit, muss ich ehrlich sagen.
Auf jeden Fall Süddeutschland, überraschenderweise, auch wenn jetzt in den 70er Jahren West-Berlin mit neuen Frauenbuchläden schnell nachzog. Aber Süddeutschland, wie war das denn im deutschen Südwesten mit Verlagen und Buchläden, also in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, also im SWR-Sendegebiet?
Mit den Verlagen sieht es da schlechter aus. Da hat es in Koblenz den Frauenverlag gegeben und den Chore Verlag in Freiburg. Aber es hat natürlich zahlreiche Frauenbuchläden gegeben. Unter anderem Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, Tübingen, Freiburg. In Karlsruhe hat es 3 gegeben, in Stuttgart hat es 3 gegeben. Talestris in Tübingen gibt es bis heute. Der wird auch von den gleichen Frauen noch gemacht, die damit 1979 angefangen haben, was ich sehr beeindruckend finde. Und in Mannheim gibt es noch immer Xantippe, die auch 1978 schon angefangen haben.
Das ist ja eine ganze Menge.
Ja.
Toll. Von Ostdeutschland aber erfahren wir in Ihrem Buch leider fast nichts. Dabei dachte ich mir so, der Sozialismus, der setzte doch so dezidiert auf die Emanzipation der Frau. Gab es denn in der DDR keine Frauenbuchbewegung oder warum spielt das in Ihrem Buch keine Rolle?
Also es hat 2 Frauenbuchläden in der ehemaligen DDR gegeben, aber erst nach 1990. Also da von einer Bewegung zu sprechen, fände ich den falschen Ausdruck. Und in der DDR war das überhaupt nicht vorhanden. Also es gab keine Frauenbuchläden oder Verlage oder ähnliches. Es gab den Verlag der Frau, fällt mir jetzt gerade wieder ein, den gab es schon. Aber da wurden dann historische Sachen oder solche Sachen. Aber das würde ich jetzt nicht, weil ich habe mich auf die Projekte beschränkt, die aus der autonomen Frauenbewegung entstanden sind. Und das war der Verlag der Frau aus der DDR sicher nicht.
Ja. Männer durften die Buchläden damals teilweise nicht betreten, einfach weil die Frauen einen Platz für sich brauchten. Heute würde man das einen Safe Space nennen. Manchmal wollten und durften die Männer aber doch rein. Ging das gut?
Das ist immer sehr unterschiedlich. Ich kann das nicht für alle gleichermaßen sagen, weil jeder Buchladen war anders. Die einen haben Männer reingelassen, die anderen nicht. Das ist schon mal ein Unterschied. Da hat es auch immer sehr große Diskussionen drüber gegeben. Es ging sicher nicht immer gut, weil Männer daran gewöhnt waren. Sie haben das Sagen und auch so in den Frauenbuchläden aufgetreten sind, dass sie dann gesagt haben, was die Frauen anders machen sollten, was sie für andere Bücher haben sollten, ihren Partnerin oder Freundin oder mit wem immer sie da waren, gesagt haben, welche Bücher sie kaufen sollten und sich dabei super toll vorkamen. Es ändert eine Atmosphäre im Raum, wenn ein Mann dabei ist. Und es braucht wirklich nur einer zu sein. Zudem sind anfangs die Frauenbuchläden auch Beratungszentren gewesen für misshandelte Frauen, für Frauen, die Gewalt erlebt haben. Man kann keine Beratung von Frauen machen, wenn ein Mann daneben sitzt oder steht oder sich gar einmischt. Es gibt ganz viele Themen, über die ich in meinem Laden zum Beispiel auch nicht geredet hätte, wenn da ein Mann gewesen wäre.
Ihr Laden, ganz genau. Dazu kommen wir jetzt auch noch. In Ihrem Buch beschreiben Sie die Entwicklungen in verschiedenen Ländern, Deutschland, wichtiges Land natürlich, die USA spielen auch eine große Rolle. Und dann sind da die Niederlande, die bei Ihnen eine große Rolle spielen. Waren die Niederlande in Westeuropa denn in puncto Frauenbuchbewegung besonders progressiv oder hat dieser Fokus bei Ihnen doch auch einen biografischen Hintergrund? Denn wie gesagt, Sie haben 25 Jahre lang in Utrecht gelebt und Sie haben ein Frauenbuchantiquariat in Amsterdam geführt.
Es hat mehr persönliche Gründe, muss ich sagen. Also ich würde die Niederlande auf keinen Fall also davon sagen, dass die weiter radikaler oder irgendwas gewesen wären. Es hat viele Frauenbuchläden gegeben, die es heute alle nicht mehr gibt. Es gibt keinen einzigen mehr in den Niederlanden. Es kommen jetzt langsam wieder Verlage, was ich ganz interessant finde. Also jedes Land hat ja seine eigene Geschichte. Ich habe ein bisschen über Italien geschrieben, weil Italien den ersten Frauenbuchladen in Europa hatte. Ich habe Frankreich genannt, weil es eins der frühen war. Aber ich kann weder Italienisch noch Französisch. Ich habe da auch nicht gelebt. So, von daher ist mein Zugang einfach ein geringerer. Und ich kann natürlich über die Niederlande mehr schreiben, weil ich da einfach einen Großteil meines Erwachsenenlebens gelebt habe und die Läden kenne, die Verlage kenne und so weiter. Also mich da sehr viel besser mit auskenne. Aber auch England zum Beispiel ist für mich persönlich eigentlich fast das wichtigste Buchland gewesen.
Ah ja.
Oder ist es noch immer?
Ja, in vielen englischsprachigen Publikationen, ja.
Ja, England hat dadurch einfach auch eine ganz andere Tradition, die uns in Deutschland fehlt. England hat zwei Verlage, die sich auf Frauenliteratur spezialisiert haben. Dadurch ist einfach die Sichtbarkeit von Schriftstellerinnen in England eine ganz andere als in Deutschland. Hier gibt es immer mal hier eine Veröffentlichung, da eine Veröffentlichung, aber es hat keine Kontinuität. Wenn hier irgendwie wieder mal das 100. Mal irgendeine Liste der besten Bücher erstellt wird, sind die Frauen zu suchen. In England kann man ungefähr die Hälfte sagen, es pendelt ein bisschen je nach Liste so zwischen 40 und 60, aber da sind immer sehr, sehr viele Frauen vertreten. Und wenn hier wieder ein Kanon aufgestellt wird, sind die Frauen weit zu suchen.
Das ist wahr. Dieses Jahr wird Mrs. Dalloway von Virginia Woolf gefeiert, weil es vor 100 Jahren publiziert wurde. Virginia Woolf spielt auch eine wichtige Rolle. Ja. Es gibt die Literaturzeitschrift oder die Rezensionszeitschrift Virginia auf Deutsch, die es auch heute noch gibt. Sie sind selbst in der Redaktion, schreiben auch für die Zeitschrift. Die Zeitschrift spielt in Ihrem Buch auch eine Rolle. Sie erwähnen sehr, sehr vieles aus dieser Frauenbuchbewegung. Es ist insofern ein anschauliches Kompendium, was Sie geschrieben haben, aber auch ein Nachschlagewerk mit Zeittafeln und einem ausführlichen Register. Für so eine Betrachtung braucht es ja immer auch ein bisschen historischen Abstand, um das Ganze in den Blick zu nehmen. Tatsächlich sind aber nur wenige Frauenbuchverlage und Buchläden übrig geblieben. Ist denn die Zeit der Frauenbuchbewegung vorbei?
Nein, sie ist nicht vorbei. Ich glaube eher, dass sie langsam wieder anfangen wird, weil es gerade sehr große gesellschaftliche Rückschläge gibt. Je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, wird das auch wieder zurückkommen. Wie gesagt, also in anderen Ländern sehe ich Neugründungen auch wieder. In Deutschland gibt es zum Beispiel den Magas Verlag seit, ich glaube, 2 Jahren. Es gibt die Frauen-Lesben-Buchhandlung in Berlin seit letztem Herbst. Also es gibt immer wieder Neugründungen und es gibt einfach Verlage weltweit. Jetzt in der Ukraine zum Beispiel gibt es jetzt einen neuen Frauenverlag. Es lebt. Es lebt nicht mehr so, wie es in den 80er Jahren gelebt hat. Der Austausch fehlt ein bisschen, weil die internationalen feministischen Buchmessen fehlen, über die ich ja auch sehr ausführlich geschrieben habe. Und was mir noch wichtig war, also zum einen aufzuzeigen, dass es eine internationale Bewegung war und ist, weil wir kennen uns ja noch alle. Wir sehen uns auch immer noch auf Messen wie in Frankfurt oder so. Und zum anderen die Zusammenarbeit, die es gegeben hat, weil feministische Buchmessen sind ja nicht nur zum Bücherverkaufen, sondern auch zum Diskutieren von feministischen Inhalten gewesen. Das ist auch ganz wichtig. Und mir war es wichtig, es ist ein Buch über eine Bewegung, dass ganz viele andere Stimmen dann noch zugekommen sind. Also ich habe einige gefragt, speziell was zu schreiben für das Buch. Und von anderen habe ich ältere Texte genommen, die sie zum Beispiel zu den feministischen Buchmessen geschrieben haben.
Tatsächlich lebt Ihr Buch von vielen Zitaten. Es kommen viele Menschen aus der Szene zu Wort und auch von eigenen Beschreibungen, eigenen Erfahrungen, die Sie eingebaut haben. Das alles im Buch Sand im patriarchalen Getriebe, so heißt das Buch, Untertitel zur Geschichte der Frauenbuchbewegung. Erschienen ist das Buch im Aviva Verlag. Ich bin Katharina Borchert, Sie hören SWR Kultur und ich bedanke mich jetzt bei Ihnen, Doris Hermanns. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Das war das Lesenswert-Magazin, heute am 11. Mai. Wir besprachen 2 neue Bücher von den Philippinen, den Comic Die Straßenkatzen von Manila von Archie Oklos, erschienen bei Kulturbooks. Und den Taifun-Roman Überreste von Daryl Delgado, Alfred Kröner Verlag. Ilya Trojanow empfahl das neue Buch von Darren Allen, 33 Mythen des Systems, Verlag Promedia. Dann durfte Barbie Markovic Stehlen, Schimpfen, Spielen, so heißt ihre Poetikvorlesung, erschienen im Rowohlt Verlag. Und zum Schluss beleuchteten wir noch ein Stück westdeutsche Literaturgeschichte, die Geschichte der Frauenbuchbewegung. Sand im patriarchalen Getriebe heißt Doris Hermanns Buch aus dem Aviva Verlag. Die Musik dazu machten Thomas Siffling und der Club de Beluga. Ragbag heißt ihr Album. Hier verabschiedet sich jetzt Katharina Borchert.
Gleich ist es 18 Uhr und dann gibt's die Nachrichten und danach das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir Born a Fox, als Fuchs geboren, von der britischen Autorin A.L. Kennedy. Und auch später am Abend gibt's noch fein Literarisches, nämlich einen Architekturessay von Max Frisch aus dem Jahr 1954. Bleiben Sie dran!